Ja, wie immer grüße ich euch alle ganz herzlich. Ich habe da noch eine Bemerkung zu der Statistik, die da gerade bekannt gegeben wurde. Die habe ich gelernt. Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja, der Predigtext steht in Römer 3, Vers 25 und 26. Gott hat Christus vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in sein Blut, damit Gott erweise seine Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, dass er Sünde vergibt, die früher begangen wurde in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, des Glaubens an Jesus. Der 31. Oktober 1517 war ein Tag einer radikalen Demonstration. Warum? Es ging hier nicht um eine stille Feier. Demonstrationen, ja, wissen wir ja alle, sind etwas Unangenehmes. Sie sind immer verbunden mit Krawall. Egal was, egal wie. Immer Krawall. Ne? Und die Hammerschläge, mit der die 95 Thesen an die Eingangstür der Schlosskirche zu Wittenberg angenagelt wurden, waren für viele eine peinliche Sache. Also damals war das so üblich, eine Diskussion anzuzetteln, dass man sowas veröffentlichtet. Also das war jetzt keine Anklage, sondern man wollte einladen zur Diskussion und zum Handeln. Ja, dieser Mönch Martin Luther, er dreistete sich, gegen die seligmachende Kirche vorzugehen und ihr vorzuhalten, dass sie die wichtigsten Grundsätze der biblischen Lehre verlassen hatte und allerhand andere Schriften der Tradition als wichtiger erachtet hatte. Ne, allein durch die Gnade, allein durch den Glauben, allein durch die Schrift, allein durch Jesus Christus. Und damit wurde aus dem retten Glauben der Schrift, dem Vertrauen auf Gott, der Hingabe des Lebens, ein Fürwahrhalten von Lehrgrundsätzen, auch Dogmen genannt. Aus der heilsamen Gnade Gottes wurde ein Instrument, das vor allem auf Buße gerichtet war. Also nicht die Metanoia, die Sinnesänderung der Bibel, sondern ein Büßen, ohne dass man die Gnade aus dem Gnadenschatz der Kirche nicht bekam. Und dadurch verlor man Christus aus den Augen. Jesus wurde ein wütender Teenager, der nur durch die Liebe und Güte seiner Mutter Maria unter Kontrolle gehalten wurde. Die Kirche hatte die Menschen in eine Werkgerechtigkeit und Gesetzlichkeit der Menschen und eine rätselhafte und geheimnisvolle Frömmigkeit hineingeführt, die sich für die Kirche in klingender Münze auszahlte und äußerst gewinnbringend war. Für die Menschen wirkte sich das alles fatal aus. Natürlich gaukelte man ihnen eine gewisse Sicherheit vor, aber das war eine trügerische Parole. Und deshalb war unser Text ein Schlagwort dieser Reformationsbewegung. Ne, Paulus sagt uns in diesem Text, dass das Leiden und Sterben Jesu in seinem Wesen eine öffentliche Demonstration Gottes ist mit allen unangenehmen Störungen des privaten Lebensraums, die wir so fürchten. Demonstrieren heißt zeigen, beweisen, öffentlich machen, öffentlich darauf hinweisen. Und je mehr Krawall, umso besser. Ne? Und genau das steht in Römer 3. Gott hat den Christus Jesus öffentlich hingestellt, zum Schauspiel für die Masse gemacht, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, zu beweisen. Wir sehen, Gott demonstriert nicht vermummt, klebt sich nirgendwo fest, auch nicht im stillen Winkel, sondern Gott demonstriert in aller Öffentlichkeit. Gott demonstriert auf einer Müllhalde vor den Toren Jerusalems, sodass alles Volk auf der Straße ihn, den Gehängten, den Verachteten, den Gescheiterten sieht. Gott kämpft kämpferisch, herausfordernd. Er drängt in die Öffentlichkeit. Und Gott fordert nicht zu einer Reformation auf, sondern Gott fordert zu einem Umsturz auf, zu einer Revolution. Ja, wir lieben ja so die Zurückhaltung, die Beschaulichkeit, ne, besonders im Bereich des Religiösen. Ja, nachdem wir über alle Themen des Lebens, am meisten über das Wetter, den Urlaub mit den Menschen geredet haben, kommen wir meistens, wenn die anderen schon im Aufbruch sind und im Abmarsch, wie sie es denn mit Gott halten. Ne, und allen ziehen dann die Gefragten mit einer meist kargen und unverständlichen Antwort von dann. Und wir sind ganz zufrieden, dass wir wieder Zeugnis gegeben haben von den unermesslichen Reichtum der Gnade Gottes. Also, ihr könnt das mal gleich prüfen, wenn ihr euch da beim Kaffeetrinken trefft. Was sind eure Themen? Schlage ich mal vor. Also, eins sollten wir ganz festhalten. Jesus ist nicht für die Anständigen gekommen, sondern für die Verlorene, für die Halunken. Gott wird brutal. Das Sterben Jesu am Kreuz ist an Brutalität kaum zu übertreffen. Die Kreuzigung ist die grausamste Hinrichtungsart, die sich Menschen ausgedacht haben. Am Kreuz zu sterben ist ein langsames Sterben. Und Sterben ist für diese Tötungsmethode ein harmloser Begriff. Wir müssten eigentlich sagen, hier wird ein Mensch langsam zu Tode gefoltert. Ne, Psalm 22, 15 bis 18. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes. Die Hunde umringen mich. Eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Müsst ihr euch mal vorstellen, Psalm 22 zeigt auf die Kreuzigung Jesu. Grauenvoll zu Tode gebracht. Für mich. Für mich. Ne? Und als er damals diesem Mönch Martin Luther aufging, da konnte er nicht mehr an sich halten. Da demonstrierte er für diese Machtdemonstration Gottes. Und wir wollen uns aber heute Morgen nicht mit der Demonstration Luthers auseinandersetzen, sondern mit dem Anlass der Demonstration. Mit der Machtdemonstration Gottes, mit der Kreuzigung Jesu. Der erste Gedanke, den ich habe, der fremde Weg in die Freiheit. Gott hat Christus vorgestellt zu einem Gnadenstuhl, oder man kann auch übersetzen Sühnopfer, durch den Glauben in sein Blut. Was ist das für eine Ausdrucksweise? Ne, das ist doch eine völlig fremde Vorstellungswelt für uns hin. Also Sühnopfer, das bekommen wir ja nur gerade hin. Aber Gnadenstuhl, ne? Ja, fremd und unverständlich ist das Kreuz des Christus Jesu auch bis heute für viele geblieben, die sich Christen nennen. Und dabei sind die Vorgänge gar nicht so weltfremd, wie wir meinen. Ne, Blutvergießen etwa ist eines der wesentlichsten Merkmale unserer Zeit. es ist doch selten so viel Ströme von Blut geflossen wie heute. Ne, und auch mit dem Sündenbockprinzip sind wir ja auf unsere Weise sehr eng vertraut. Ne, irgendeinen Schuldigen finden wir immer. Für unsere Verfehlung und Versagen. Ne, wir sind ja nie selbst schuld. Immer der andere. Aber dass Jesus wirklich stellvertretend unsere Sünde und Schuld auf sich nimmt und wirklich stellvertretend für uns stirbt, also das können wir schwer begreifen. Das ist komisch, ne? Komisch. Und da kommt der Protest. Da kommt der Protest. Wie soll man das heute noch verstehen in unserer Welt der Machbarkeit? Allerdings, das ist wahr, ne? Der Weg, von dem die Bibel hier redet, vom Sterben Jesu am Kreuz, von der Machtdemonstration Gottes, ist uns Menschen fremd. Das Kreuz, eine Machtdemonstration Gottes, also hör mal, ey Leute, das ist doch eine krachende Niederlage. Also wir müssen hier an dieser Stelle etwas ganz Wichtiges lernen. Die Bibel war noch nie zeitgemäß, noch nie, aber immer geistgemäß. Ja, und da spulen sich ja manche Diskussionen ab, ne? Wie passt die Bibel noch in unsere Zeit? Und dann dreht man und murkst man dran rum. Nee, Leute, denkt bitte dran. Die Bibel war noch nie zeitgemäß, sondern immer geistgemäß. Es geht uns wie einem Gefangenen in lebenslanger Haft. Er kennt jeden Quadratzentimeter seiner Zelle, jeden Weg, jede Treppe in seinem Gefängnis. Nur der Weg aus dem Gefängnis in die Freiheit ist ihm fremd. Den ist er noch nie gegangen. Und die Frage ist doch, ist das etwa ein Argument gegen den Weg in die Freiheit? Ja, wir haben ja, wenn wir ehrlich sind, alle unsere bekannten Trampelpfade, ne? Auf denen wir versuchen, mit unserem verfehlten Leben fertig zu werden. Und wir müssen feststellen, die führen meistens im Kreis rum. Wir verdrängen, verniedlichen, beschönigen, entschuldigen, vergessen unsere Sünde und Schuld. Ja, unser Handel ist nur wie so ein Freigang auf dem Gefängnishof. Immer rundherum. Und da hilft es dann wenig, dass die ausgelatschten Wege mal gehakt werden, damit unsere alten Spuren verdeckt sind. Der Weg in die Freiheit ist uns fremd. Deshalb will ich auch sagen, wem das Kreuz Jesu nicht fremd erscheint, der hat es noch gar nicht begriffen. Der Weg ist ja noch fremder, als einem beim Lesen des Textes zunächst erkennbar wird. Paulus schreibt, Jesus ist der Gnadenstuhl bzw. das Sühnopfer. Ne, das griechische Wort für Sühnopfer, Hilasterion, bezeichnet den Deckel der Bundeslade mit dem Gnadenstuhl, die im Allerheiligsten des Tempels gestanden hatte. Sie war das Unterpfand der Gegenwart Gottes. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester zu ihr hineingehen und zur Versöhnung des Volkes Israel das Blut des Opfertieres auf diesen Deckel sprengen. Und zur Zeit des Jesu gab es diese Bundeslade im Allerheiligsten nicht mehr. Sie war seit der Zerstörung Jerusalems 587 vor Christus verschwunden. Nur noch ein Stein kennzeichnete ihren Platz. Und damit war für die Leute damals die Gegenwart Gottes noch verborgener geworden. Und jetzt demonstriert Gott öffentlich. Jesus am Kreuz ist die versprochene Gegenwart Gottes. Er ist hoher Priester und Opferlamm im Ein. Er allein führt uns aus diesem Gefängnis unserer Gottesferne in die Freiheit. Und Paulus erklärt uns, warum. Und da kommen wir zum Zweiten. Die liebevolle Gerechtigkeit. Warum gibt Gott uns diesen fremden Weg in die Freiheit? Warum inszeniert Gott das unverständliche Geschehen am Kreuz? für viele eine ärgerliche oder sogar unnütze Aktion. Warum? Paulus sagt, damit er seine Gerechtigkeit beweise, damit er allein gerecht ist und gerecht macht. Ja, Gerechtigkeit ist auch ja wieder so ein komischer Begriff, ne? Also Gerechtigkeit ist bei uns Menschen in der Regel der Kampf um das eigene Recht. Ja, wir meinen, reden und von Gerechtigkeit und meinen unseren eigenen Vorteil. Also der andere ist ungerecht und ich bin recht. Ne? Und diese Auffassung ist eine Ursache von Streit und Krieg. Nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen. Jeder will sein Recht und setzt es rücksichtslos durch. Unsere Gerechtigkeit ist meist kalt. In der Machtdemonstration Gottes beim Sterben Jesu führt Gott uns seine Gerechtigkeit vor. Und sie ist liebevoll und hat drei Kennzeichen. Einmal, Gott wird seinem Bündnispartner, dem Menschen, gerecht. Gott steht zum Menschen, obwohl der Mensch untreu wurde. Gott sucht ihn zu retten, obwohl es ihn seine Ehre kostet. Die rettende Liebe Gottes ist der stärkste Ausdruck seiner Gerechtigkeit, die wir auch mit Bündnistreue oder Bundestreue übersetzen können. Zum Zweiten, am Kreuz wird sichtbar, dass Gott allein gerecht ist. Ja, die Kreuzigung Jesu ist die Entlarvung unseres Treuebruchs. Wir sind dem Bund mit Gott nicht gerecht geworden. Und deshalb können und wollen viele ja mit dem Kreuz Jesu nichts anfangen, ne, weil es uns nicht in unserem Verhalten und Wesen bestätigt, sondern unser Todesurteil ist. Ja, wenn ich Jesus am Kreuz anschaue, begreife ich meine Rebellion und meine Verachtung Gott gegenüber, begreife ich meine Unmöglichkeit, begreife ich, dass ich vor Gott nicht bestehen kann, selbst wenn ich der liebenswürdigste und frömmste Mensch werde. Und diese Klarheit ist bei uns Menschen gar nicht beliebt. Ne, die treibt uns zum Ärger. Und wenn ihr euch heute so richtig ärgert, dann habe ich das Thema gut gemacht. Ja, wir wollen lieber eine Prise Religion als Trost und als Machbarkeit, als Medikament gegen unsere Leibschmerzen, als Bestätigung unseres Lebens, was wir doch für Supermenschen sind. Keiner ist reiner als ich. Wir wollen, dass die Leute uns loben, dass wir zum Gottesdienst kommen, dass wir etwas für die Sache des Herrn geben, aber wir wollen nicht darauf aufmerksam gemacht werden, dass alle unsere religiösen Taten, die wir tun, nichts sind. Tja, und da bleiben wir dann lieber weg. Vielleicht ist das die entscheidende Weichenstellung beim Sterben Jesu. Niemand wird begreifen, was am Kreuz geschieht, der sich nicht sagen lässt und zur Kenntnis nimmt, dass hier sein Unglaube, seine Treulosigkeit, seine Sünde und Schuld angenagelt wird. In diesem Licht will Gott mich stellen, damit ich seine Liebe erfahre. Genau in diesem Licht. Alles andere ist Quatsch. Zum Dritten. Gott vollzieht an seinem gerechten Sohn stellvertretend unser Todesurteil. Und damit ist unser Fall rechtskräftig abgeschlossen. Ja, es geht hier um Recht. Es geht hier nicht um Gefühle. Ja, und wir müssen eins wissen, niemand darf wegen einer Sache zweimal bestraft werden. Die Stellvertretung Jesu ist die Grundlage aller Gewissheit. Gottes Gnade ist doch keine unberechenbare Laune, Gott ist treu und gerecht, dass er uns vergibt um Jesu willen, wenn wir unsere Sünde bekennen. Ich darf gewiss sein, so wahr Jesus gestorben ist, so wahr bin ich angenommen. Nochmal, das ist kein Empfinden im Gefühl, das ist ein Rechtsakt. Und dieser fremde Weg in die Freiheit beweist die verbindlich liebevolle Gerechtigkeit Gottes. Der dritte, Annahme verweigert. Gott gibt uns alles in die Hände. Paulus sagt, Gott hat Jesus hingestellt für den Glauben und dass er gerecht mache den, der aufgrund des Glaubens an Jesus lebt. Gott vollzieht seine Machtdemonstration nicht, damit er sein Recht gegen uns bekommt, sondern er demonstriert öffentlich, provozierend, schockierend, befremdend, damit wir begreifen und annehmen, ja, so wird es gewesen sein. Glauben heißt, ich vertraue mich diesem Jesus an. Ich stelle mich in sein Licht. Ich erkenne das Todesurteil ihm über mein Leben an. Ich danke für meine Begnadigung. Ich spreche meine Sünde namentlich aus, die konkreten Dinge, die Gott beleidigt und die Menschen verletzt haben. Ich habe Vergebung meiner Sünde und Reinigung von meiner Ungerechtigkeit. Da muss man sich mal vorstellen. Dann bedeutet Glaube, ich bekomme Heimat. Kein irdisches Zelt mehr, sondern eine himmlische Wohnung. Gott legt uns alles, aber auch alles in die Hände. Das Kreuz ist keine ferne Sache, nicht eine Möglichkeit unter vielen oder so am Rand. Die Machtdemonstration Gottes ist das Geschenk, das uns ins Leben trägt und uns am Leben erhält. Es ist wirklich wie mit den Paketen, die von der Post ins Haus gebracht werden. Wir können annehmen oder nicht. In der Regel werden wir bei Sendungen, die wir nicht bestellt haben oder die uns komisch sind, die Annahme verweigern und sagen, also sowas möchte ich nicht. Und gehört die Sache mit Jesus zu dieser Sorte? Müssen wir die Annahme verweigern und sagen, ja, so bin ich nicht. Also dieser Hinz und dieser Kunz, die hätten das nötig. Das passt mir nicht. Ich bin ja gar nicht so schlecht. Ich sehe in mir immer noch einen guten Kern. Es bleibt ja doch noch genug vom Christentum übrig, wenn ich das Kreuz ausklammere. Das Singen, das Beten, das Zusammensein mit einem Menschen. Die Hammerschläge am 31. Oktober 1517 kündigen eine Umwälzung an. Der Weg in die Freiheit führt nur über den Gekreuzigten. Und das ist keine betrügerische Reklamesendung oder eine gefälschte Statistik. Unsere Antwort soll klar sein, wie der Beweis der Treue Gottes am Kreuz klar ist. Wir dürfen uns heilen lassen von unserer Vertragsbrüchigkeit, von unserer Untreue durch die Vergebung. Und hier am Kreuz, durch die Machtdemonstration Gottes, kann ein neuer Kontakt zurückgewinnen werden. Und damit fließt nicht eine Reformation, sondern eine Revolution in unser Leben. Neues Leben aus Gott. 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Ich bete, ihr dürft sitzen bleiben.